Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, so spannend zu erzählen, wie Irene das gerade gemacht hat, aber ich werde es einfach mal probieren. Hier eine Homepage, die viele von uns kennen. Mir ist aufgefallen, wir sind es gewohnt, mit dem einen oder anderen Konfigurator die Dinge zusammenzustellen, so wie wir sie gerne hätten. Also wenn ich ein Auto kaufen möchte, könnte ich möglicherweise auf dieser Homepage gehen und dann klicke ich alles an, was mir wichtig ist. Und am Ende wird mir ein Auto vorgestellt. Also und zwar genau so, wie ich das möchte. Wenn ich in Urlaub fahre, genauso. Ich kann aussuchen, welchen Flughafen will ich nehmen und wohin will ich fliegen. Und meistens klappt das dann irgendwie. Wir sind es gewohnt, die Dinge uns so rauszupicken, wie wir sie gerne hätten. Und das ist auch eine tolle Errungenschaft, dass das so geht. Allerdings hinkt die Sache ein wenig, wenn wir beginnen, diese Konfiguratorfunktion auf unseren Glauben anzulegen. Mir ist das aufgefallen, das Bild von Jesus, das so hier und da propagiert und auch weitergegeben wird, scheint mir manchmal so zu sein. Also man malt sich ein Bild in Gedanken zurecht und so muss der Jesus dann aussehen. Ich klicke die Funktion und jene Funktion. Am Ende habe ich irgendein Jesusbild für mich gezeichnet. Und ich merke gerade im Blick auf den Glauben, klappt das nicht. Ja. Hier gibt die Bibel uns vor, wie Jesus ist. Und wir können ihn uns nicht aussuchen, auch nicht sagen, wie wir es gerne hätten, sondern es wird uns ein Bild gezeichnet. Besonders deutlich wird das, wenn wir die Hoheitstitel betrachten, die Jesus während seiner Erdenzeit gegeben wurden. Und ich will dich einladen, mit mir zusammen diesen Weg zu gehen. Ich möchte die 6 gängigsten Hoheitstitel mit uns heute Morgen betrachten und drüber nachzudenken und gemeinsam darüber nachdenken, was bedeutet das für uns und was beinhalten diese Hoheitstitel konkret. Die werden den meisten von uns bekannt sein, vom Wortlaut, aber ob wir den vom Inhalt auch richtig füllen, das wollen wir dann mal schauen. Jeder dieser Namen wäre eine eigene Predigt wert. So werde ich das heute im Überflug einfach nur machen. Weshalb sind die Hoheitstitel so wichtig? Nun, ein Hoheitstitel beschreibt eine Funktion oder ein besonderer Stand, den eine Person innehat. Ich will das mal versuchen, mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Und weil ich gerade hier vorne stehe, nehme ich mich als Beispiel. Also, es gibt einige Menschen, die sagen zu mir, das ist der Adam, das ist der Modellbauer. Stimmt, ich habe mal Modellbauer gelernt und als Modellbauer gearbeitet. Es gibt andere, die sagen zu mir, Jungscharleiter. Das stimmt. Ich freue mich, in ein paar Wochen schon wieder Jungschar machen zu können. Habe ich über viele, viele Jahre gemacht und habe viele Kinder gehabt. Manche von denen habe ich schon getraut. Ja, aber für die bin ich der Jungscharleiter. Ja. Da gibt es andere Leute, die nennen mich Lehrer. Und das stimmt. Ja. Da unterrichte ich und es gibt genügend Leute, die mich als Lehrer, ich weiß auch genügend, aber als Lehrer ertragen mussten. Für die bin ich halt Lehrer. Es gibt andere, die nennen mich Papa. Da merkt man, oh, da ist der Kreis schon viel kleiner. Aber auch das bin ich für die. Ja. Und es gibt sogar eine Person, die nennt mich Ehemann. Ja. Nimmt man all die Titel zusammen, dann wird ein etwas schärferes Bild von der Person sichtbar, die sich dahinter verbirgt. Und den Weg möchte ich gemeinsam mit uns gehen heute Morgen. Ich möchte also viele Titel Jesu mit uns betrachten, in der Hoffnung, dass ich ein klareres Bild in unseren Gedanken und Vorstellungen von Jesus auch schärft. Und ich möchte dich einladen zum Jesus-Test. Das meint nicht, dass wir Jesus testen, sondern das meint, dass die Vorstellung, die du von Jesus hast, dass du die auf die Waagschale wirfst und drüber nachdenkst, deckt sich das mit dem, wie die Bibel das sagt. Und das halte ich für bedeutsam. Auch hier eine Situation vorletzte Woche. Meine Frau und ich haben blau gemacht, die Kinder zu Hause gelassen, waren erst in Dresden, dann in Prag. Und da waren wir vor über 20 Jahren schon mal. Und als wir von Prag zurückfuhren, hatten wir eine ganz merkwürdige Situation. Ich sah, das ist eine relativ neue Autobahn. Und plötzlich sagt mir mein Navi, bitte nehmen Sie die Ausfahrt. Und fahren Sie an der nächsten Ausfahrt ab. Und dann dachte ich, Nee, das Navi ist alt, ja, das hat die neue Autobahn noch nicht drin. Und jetzt fuhr ich, also ich blieb natürlich drauf. Ja. Aber als ich dann so fuhr auf der Strecke, die es nach Navi nicht gab, habe ich gedacht, das ist jetzt fast schon eine interessant philosophische Frage. Wer hat recht, die Realität oder die Karte, die im Navi eingespeichert ist. Ja. Also könnte man drüber nachdenken, wer muss sich wem anpassen. Und natürlich ist es logisch, die Realität hat recht, die Karte im Navi liegt dann offensichtlich daneben. Und so will ich dich einladen, die Vorstellung von Jesus, die du in deiner Karte im Kopf gespeichert hast, zu messen an der Realität, an dem, wie die Bibel sagt, dass Jesus ist. Das werden wir nicht umfänglich in dieser Predigt hier schaffen. Und ich lade dich ein, 3 Fragen für dich zu stellen. Welcher dieser Titel spricht mich besonders stark an? Welcher Titel wirkt befremdlich auf mich? Und als 3, was sagt mein Empfinden über meine Jesus-Beziehung aus? Also die Folie werde ich am Ende nochmal konstruieren oder hier aufzeigen und damit meine Predigt dann auch beenden. Und ich lade dich ein, den Weg mitzugehen und dein Navi im Kopf hochzufahren und zu testen, stimmt das mit dem überein, wie die Bibel mir Jesus vor Augen stellt. Die Hoheitstitel Jesus. Na klar, der erste und bekannteste Name für Jesus ist Jesus. Ja. Was steht dahinter? Es ist die griechische Form des hebräischen Joshuas. Ja. Wenn man das übersetzt, dann meint es, Jahwe ist Heil. Das bedeutet Jesus. Also den Namen, den wir einfach so daher sagen, bedeutet, Jahwe ist Heil. Das ist ein Bekenntnis. Es hat sich der Name Heiland daraus entwickelt. Allerdings ist das ein Name, leider, der in unserem Umgang mehr und mehr zurückgeht und stirbt. Also wer Jesus sagt, bekennt, Jahwe ist Heil. Nun muss man auch sagen, in der Zeit, in der Jesus lebte, war Joshua oder die griechische Form davon Jesus ein recht gängiger Name. Allerdings im 1. Jahrhundert verschwindet dieser Name als Eigenname, weil er den Christen zu heilig war. Er wurde nur noch auf die Person Gottes nun angewandt. Er ist dann auch mit einigen Zusatztiteln versehen worden, Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazarener, oder es wurde überhaupt nur noch Nazarener zu ihm gesagt. Ja, ich fand das interessant, Sonja, du hattest das eben gesagt, Kirche des Nazareners. Ja, also es ist eine ganz geläufige Entwicklung daraus, dass die Leute sagen, nee, wir wollen ganz konkret sagen, auf welche Person wir uns beziehen. Jesus bedeutet, Jahwe ist Heil. Und was bedeutet das konkret für uns? Ja, Jahwe ist Heil. Es wird deutlich, dass die Verfasser des Neuen Testamentes sich sehr wohl darüber im Klaren waren, wenn sie diesen Namen so einsetzen. So lesen wir beispielsweise in Matthäus 1, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also er wird Rettung, er wird Heil bringen. In der Tat ist das eine bedeutsame Ausrichtung des Namens Jesus. Er schenkt uns Heil, Rettung. Heil wovon? Da lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das heißt, aufgrund der Sünde, aufgrund unserer Verderbtheit, da geht die Bibel fest von aus, liegt der Zorn auf jedem Menschen, der Zorn Gottes, auf dieser Welt. In Epheser 2 lesen wir, wir sind Kinder des Zorns von Natur aus. Jesus ist der, der den Zorn Gottes auf sich nahm und uns deshalb Rettung vor dem Zorn Gottes schenkt. Es lässt sich am besten vergleichen mit einem Beispiel, das ich vor Jahren mal gelesen habe. In den Staaten gibt es immer wieder große Präriebrände in den Steppen, die es dort gibt. Und diese Präriefeuer sind so schnell, da kann sich niemand retten. Es lohnt sich nicht, davon zu laufen. Die Feuer sind zu schnell. Es gibt nur einen Weg, sich zu retten. Wenn man sieht, so eine Prärie steht im Brand, dann muss man Gras ausreißen und das Gras anzünden. Und dann geht das Feuer von den Leuten, die in diesem ausgerissenen Kreis stehen, nun aus, ja, und brennt nach außen hin. Und wenn der Präriebrand kommt, dann ist da nichts Brennbares mehr. Es ist bereits abgebrannt. Ja. Also das Feuer hat dort schon gewütet und deshalb die Menschen stehen in einem Kessel von Feuer und werden bewahrt. Dort hat das Feuer schon gewütet. Das ist in etwa das Bild, das uns deutlich machen möchte, wie Jesu Rettung für uns wirkt. Jesus bedeutet, Jahwe ist Heil. Er hat uns Rettung geschenkt. Der Zorn Gottes lag auf ihm. Deshalb dürfen wir uns sicher wissen, Jahwe ist heil. In Jesus Christus weiß ich mich vom Zorn Gottes sicher. Aber Heil richtet sich nicht nur im Blick auf die Errettung, sondern das Wort, das die Bibel für den Retter gebraucht oder das Neue Testament, beinhaltet zwei Facetten. Es meint zum einen den Retter und zum anderen den Erhalter. Besonders deutlich finden wir das ausgedrückt in 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, den Wohltäter für alle Menschen und besonders die Gläubigen. Auch das bedeutet das Heil, das Gott uns in Jesus Christus gibt. Wohltäter für alle Menschen. Gott sorgt sich um die Menschheit, um dich und mich, nicht nur im Blick auf die Errettung. Auch darauf, dass er Lebensumstände schafft, dass wir leben können. In Matthäus 5 bringt Jesus das mit den Worten zum Ausdruck. Er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott wacht darüber, dass diese Welt existiert, dass wir Menschen sein können. Auch das ist eine Facette des Heils. Jesus bedeutet, Jahwe ist Heil. Er sorgt sich um dich. Dieser Text macht aber auch deutlich, und besonders für die Gläubigen. Es ruft uns in Erinnerung, er trägt die Glaubenden besonders und hält sie. Wie sieht das konkret aus? Ganz einfach, in dem bekannten Text in Johannes 10 bringt Jesus eine Facette davon zum Ausdruck, indem er sagt, er vergleicht die Glaubenden mit Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Jesus macht damit deutlich, wie das Heil Gottes für dich und mich aussieht. Er hält mich und niemand und nichts reißt mich aus Gottes Hand. Was für eine bedeutsame Wahrheit. Also, wenn wir sagen, Gott sorgt sich um mich, dann haben wir manchmal den Eindruck, dann passiert mir auch nichts Böses. Ja, mein Auto wird nie rosten, ich werde nie krank werden, ja, mein Haus wird nie gammelig. Und wir merken, nee, so läuft das Leben nicht. Ja. Sondern Gott schafft Umstände, dass wir leben können. Aber manchmal müssen wir auch hart durch. Und auch in diesen harten Lebenszeiten gilt für uns Jesus. Gott ist heil, Gott sorgt sich um dich und mich. Er nimmt nicht jede schwere Lebenssituation von mir, aber er hält mich. Er hält mich. Und er ruft uns in Erinnerung, nichts reißt mich, dich aus meiner Hand. Nichts. Ich bin größer als alles. Weil Jesus heil ist. Weil Jahwe heil ist. Das bekennen wir im Namen Jesu. Ich weiß mich in Gott getragen. Und da will ich dir auch sagen, ganz gleich, in welcher Lebenssituation du bist. Es gibt ja Leute, die sitzen hier so strahlend, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und es gibt Leute, die sind hierher gekommen, vom Leben gebeutelt. Und manchmal haben wir auch den Eindruck, ich pack's nicht mehr. Und da sind die Lebenssituationen unterschiedlich. Ich pack's nicht mehr. Auch für dich gilt Jesus. Ja. Jahwe ist heil. Gott hält dich. Er sorgt sich um die ganze Welt, um jeden Menschen. Er hält besonders die Glaubenden. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er deinen Glauben durchbringen wird. Jesus, all das bekennen wir, wenn wir Jesus sagen. Ein zweiter Name, der Jesus oft zugedacht wird, es ist der Rabbi oder der Lehrer. Wenn wir das orientale Wort für Lehrer gebrauchen, dürfen wir, ihr lieben Lehrer, die ihr hier sitzt, so leid es mir tut, das Wort nicht deckungsgleich mit den Lehrern sehen, die wir vor Augen haben. Das Wort Rabbi war ein Wort, das mit sehr viel Respekt gefüllt wurde. Ja. Also, Rabbi war gleichzusetzen beispielsweise mit Meister. Und das finden wir auch, dass jüdische Lehrer, selbst Jesus mit diesem Titel angesprochen wird. Zum Beispiel Markus 4, Vers 38 lesen wir, Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen, also die Jünger sind mit Jesus auf dem Wasser und da kommt ein Sturm. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Da drücken sie eine ganz große Ehrenbezeichnung aus. Natürlich haben die Lehrer in unserer Kultur auch eine gewisse respektvolle Stellung. Die meisten lassen sich ja mit sie anreden, um das noch zu betonen. Aber die Stellung, die der Lehrer damals innehatte, ging weit darüber hinaus, weil das Bildungsverständnis auch ein anderes war. In unserer Kultur ist es ein hoher Wert oder in unserem Bildungsverständnis, ihr Lehrer, ihr müsst mich korrigieren nachher, nicht jetzt während der Predigt, ja, wenn ich falsch liegen sollte. Ja, in unserer Kultur ist es ein ganz hoher Wert, wenn der Schüler zum Ausdruck bringt, ich habe das für mich verstanden. Ich kann das mit meinen Worten wiedergeben. Ich kann das vielleicht noch mit anderen Disziplinen verbinden. Ja, was ich im Matheunterricht gelernt habe, kann ich irgendwie mit Physik in Zusammenhang bringen. Ja, das ist in unserer Kultur so ein ganz hoher Wert unseres Bildungsverständnisses. Das war damals anders. Man ehrte den Lehrer dadurch, indem man möglichst wortgetreu seine Lehren weitergab. Wir merken, dass viele Lehren Jesu sind so aufgebaut, dass man sie schnell auswendig lernen kann. Ja, selig sind die geistlich Armen, selig sind die da dürsten nach Gerechtigkeit und selig sind zum Beispiel die Seligpreisungen. Also Sätze, die man einmal hört und dann behalten kann, im Normalfall. Oder viele Gleichnisse sind so aufgebaut. Man hört die Geschichte einmal und nimmt sie mit. Man ehrte den Lehrer dadurch, indem man möglichst wortgetreu wiedergab, was er gesagt hat. Und der Respekt vom Lehrer war enorm hoch. Ja, man versuchte so zu leben wie er. Es war ja auch so, dass der Schüler sich seinen Lehrer suchte. Man ging in der Grundschule einfach in die Schule, aber darüber hinaus suchte man sich den Lehrer aus, der einen prägen sollte. Und der Schüler, der diente dem Lehrer, er kaufte für ihn ein, er kochte für ihn, er wohnte oft bei ihm, nicht immer, aber oft. Also wenn die Jünger Rabbi zu Jesus sagen, dann ist das eine Stellung, die von sehr viel Respekt nun gekennzeichnet ist. Und es ist ein Synonym beispielsweise für das Wort Meister. Daran erkennen wir, wenn Jesus sich Rabbi nennen lässt, wird auch deutlich, dass er die Weisungsbefugnis für sich beansprucht. Ja. Ich sage, wie ihr leben sollt. Auch das bedeutet Jesus. Er ist Rabbi. Er ist der, der die Worte Gottes zu uns spricht, die aufgenommen und gelernt und weitergegeben werden sollen. Ja. Besonders deutlich wird das in der Stelle, die ich hier projiziert habe, dass Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ja. Wer sie hat und hält, weil ich Rabbi bin. Deshalb gebe ich Weisungen und Gebote an euch weiter. Und es sollte in uns auch eine heilige Scheu wecken, wenn wir von Jesus reden. Der Rabbi war jemand, den man nur mit größter Vorsicht ansprach. Ging der Rabbi mit seinen Jüngern durchs Land, dann durften sie nie neben ihm gehen. Sie waren im Normalfall wenigstens 4 Meter hinter ihm, um den Respekt auszudrücken. Es sei denn, der Rabbi lud jemand ein, dass man eine Zeit lang neben dem Rabbi gehen durfte. Ein ganz, ganz großer Respekttitel. Wenn wir von Jesus reden, sollte etwas von diesem Respekt, von dieser heiligen Scheu zu erkennen sein. Und da merken wir auch, das haben wir in unserer Kultur ein Stück verloren. Es ist unüblich, Menschen so einen Respekt entgegenzubringen. Mir fällt da nicht mal ein gutes Beispiel für einen, mit dem wir es vergleichen könnten. Ja, Rabbi bedeutet, ich höre auf deine Worte, ich lerne sie, ich nehme sie mit großem Respekt will ich dir begegnen. Ein weiterer Titel, den wir oft für Jesus finden, es ist der Herr, der Kyrios. Manche meinen, das ist auch eine Übertragung des Rabbis ins Griechische, da sind wir uns nicht so ganz sicher. Deutlich ist, dass besonders Lukas diesen Begriff gerne gebraucht. Und er macht deutlich, Jesus ist Herr. Zum Beispiel finden wir die Aussage in Lukas 7, als er nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn war seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da der Herr sie sah, jammerte ihn derselben und er sprach zu ihr, weine nicht. Und dann sagte er zu dem jungen Mann, steh auf und er wird wieder lebendig. das ist so eine ganz typische Erzählung, in der deutlich wird, wer Jesus ist. Er ist Herr. Er ist Herr. Wenn wir das Wort Herr sagen, klingt immer in unserem Hinterkopf der Begriff Chef mit. Das heißt, er ist der, der das Sagen hat. Das greift zu kurz. Das Wort, das das Neue Testament für Herr gebraucht, impliziert nicht nur das Chefsein, sondern es impliziert den Eigentümer, der dem etwas gehört. Und deshalb schwingt hier die Autorität des Besitzers mit. Der will Jesus sein. Es ist auch ein Anspruch und eine Verpflichtung, die daraus erwächst. Wenn jemandem etwas gehört, dann verfügt er darüber. Wer zu Jesus also Herr sagt, drückt damit aus, ich gehöre dir und du verfügst über mich. Und das ist Jesus wichtig. Also ein Begriff, den er gerne auf sich anwenden lässt, ganz offensichtlich. Ich bin der, dem du dich so anvertrauen sollst, dass du als mein Werkzeug fungierst. Auch hier las ich irgendwann mal eine schöne Begebenheit. Ein junger Soldat erzählte, das ist schon ein paar Generationen her, dass er eines Nachts Wache schieben musste am Kasernentor. Und er wusste, es kommen gern die Vorgesetzten und hauen uns in die Pfanne. Also stand er da an der Kaserne und achtete, dass eine Naht gerade war, dass die Stiefel geputzt waren, dass das Gewehr richtig saß, ja, und dass die Haltung so stimmte. Und so stand er dann ziemlich lange an diesem Kasernentor. Und irgendwann hört er ein Pferdegetrappel, tatsächlich, es kommt sein Hauptmann daher. Und jetzt achtet er besonders drauf, Gewehr gerade, ja, schön stillgestanden, ja, grüßt den Hauptmann, ja, so respektvoll, wie er es eben nur kann, und steht da. Und er denkt, der Hauptmann ist aber fies, der starrt mich so lange an, will der irgendeinen Fehler an meiner Uniform finden, und plötzlich böllt ihn der Hauptmann an und sagt, Soldat, jetzt hören Sie auf mit Ihren Ehrenbekundungen, machen Sie das Tor auf, ich will rein. Ja. Also vor lauter Ehrenbezeugung hat er vergessen zu gehorchen. Kam nicht besonders gut. Wenn wir Jesus Herr nennen, dann ist das ein Anspruch und eine Verpflichtung, so wie Jesus es in Lukas 6 sagt, was nennt ihr mich immer zu Herr? Und in einigen Übersetzungen steht auch, was sagt ihr Herr, Herr zu mir? Wenn ihr doch nicht tut, was ich sage. Also Jesus Herr zu nennen, hat auch ganz viel damit zu tun, was er sagt. Nicht nur dazustehen und Ehrenbezeugungen zu erbringen, wie das der Soldat am Kasernentor tat, sondern die Tür aufzumachen. Ja. Herr, ich will tun, was du sagst. Und da sind wir alle eigentümlich geprägt. Ja, ich finde das eine ganz große Klasse, dass wir Musiker haben, die sich vorbereiten und uns anleiten im Lobpreis, dass wir Gott ehren durch das, was wir sagen. Es gilt aber auch, wenn wir ehren, ohne zu tun, ohne gehorsam zu sein, dann gleichen wir dem Soldat, der am Tor steht und darauf achtet, dass seine Uniform besonders gut sitzt, ja, und sein Gruß besonders ehrenvoll ist. Es greift zu kurz. Ja, Jesus sagt, wenn du mich Herr nennst, dann tust du, was ich sage. Also auch im Gehorsam bezeugen wir, dass Jesus Herr ist. Ein vierter Titel. Der Messias oder der Christus. Messias ist der Gesalbte. Das ist ein Begriff, den wir sehr oft im Neuen Testament finden. Das hebräische Wort heißt Maschiach und daraus hat sich so die griechische Aussprache Messias entwickelt. Die griechische Bedeutung dafür aber ist Christos, woraus sich unser Wort Christus entwickelt hat. Und im Neuen Testament finden wir 476 Mal den Begriff Christus auf Jesus angewandt. Es wird deutlich, das ist eine große Hausnummer, von der wir hier reden. Also, dass Jesus der Gesalbte ist, scheint eine besonders wichtige Wahrheit zu sein, die wir in seinem Namen erkennen. Nun, auch hier müssen wir uns eingestehen, für das Wort Gesalbter haben wir in unserer Kultur keinen Vergleich. Ja, wer wurde gesalbt im Alten Testament? Kann das sein, dass du irgendwas gedrückt hast? Ich komme hier nicht weiter. Wunderbar. Bedeutung der Salbung im Alten Testament. Jetzt will er überhaupt nicht mehr. Muss nochmal drücken, bitte. Also man salbte zur Körperpflege. Ja, das fand man besonders schick. Also wenn jemand krank war, dann goss man Öl in die Wunden. Wein und Öl können wir von barmherzigen Samariter. Wein vermutlich, das ist desinfizierte. Und Öl war damals ein gängiges Heilmittel. Ob das medizinisch Sinn macht, weiß ich nicht. Da müsst ihr den Martin nachher mal fragen, der weiß sowas. Ja, also, war damals so. Aber man salbte sich auch, weil das besonders schön war. Wenn man sich freute, dann salbte man sich. Es galt als besonders schön, wenn man so gesalbt war, dass man glänzte. Ja. Und wenn man trauerte, dann salbte man sich nicht. Also im Alten Testament, wenn hier der alte Abraham so vor euch stünde, der würde sagen, Mann, Leute, worüber trauert ihr denn? Keiner von euch glänzt vor Öl. Das war damals besonders schön. Ja. Also beispielsweise lesen wir im Psalm 133, Vers 2, da wird die Schönheit der Salbung beschrieben und Aaron wird als Beispiel genommen und das Öl rinnt von seinen Haaren und tropft von seinem Bart. Ja. Wow, alle Frauen werden schwach. Also das war damals wunderschön. Das war ein Ideal, wenn man glänzte vor Öl. Also dafür salbte man sich. Und das sind alles so Facetten, die damit reinspielen in die Salbung. Es wurde aber auch gesalbt als Heiligung und Ermächtigung zum Dienst für Jahwe. Das heißt, Dinge, die Jahwe besonders geweiht waren, wurden gesalbt. Zum Beispiel die Werkzeuge im Tempel wurden gesalbt. Zum Beispiel die Schilde der Schildwachen am Tempel wurden auch gesalbt. Und damit wird deutlich, ja, danke schön. Also das ist die, die mich Ehemann nennt. Wer gesalbt ist, bei dem wird ausgedrückt, er ist Jahwe besonders geweiht. Auch das spielt mit rein. Und als nächstes die Königssalbung. Wer gesalbt ist, ist König. Jeder König wurde gesalbt. Hier gab es die allgemeine Königssalbung, dass jeder König gesalbt wurde. Es gab aber auch die spezielle Königssalbung, dass jemand besonders berufen wurde von Gott zum König. Und dann implizierte die Salbung auch, du bekommst den Heiligen Geist, du bekommst den Schutz Gottes, all das spielt mit rein. Du bist der erwählte König Gottes. Jemand, der das mit Freuden zur Kenntnis nimmt, der Gott besonders geweiht ist. All das drücken wir aus, wenn wir von Christus reden. Du bist der besonders Gottgeweihte, vom Alten Testament herkommend eingesetzt. Als Synonym dafür wird im Neuen Testament auch der Sohn Davids gebraucht. Ja, in 2. Samuel 7 wird der Sohn Davids als der ewige König genannt. Und das ist auch ein Begriff, den wir im Neuen Testament finden, der auf Jesus angewandt wird. Also der Gesalbte ist der von Gott eingesetzte König, besonders geweiht, besonders hingegeben. Es stellt sich die Frage, warum war Jesus so zurückhaltend mit dem Messias-Titel? Interessanterweise wendet er den Begriff so gut wie gar nicht auf sich an oder kaum. Besonders im Markus-Evangelium wird das deutlich. Jesus kommt und stellt sich als der Gottgesandte vor, aber er benutzt nie den Begriff des Messias für sich. Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel und ganz am Ende des 16. Kapitels finden wir dann diese Aussage, dass er nun den Messias-Titel auf sich anwendet, in der Weise, als dass er vom Hohepriester gefragt wird. Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und erst dann am Ende des Evangeliums sagt Jesus, ich bin es, ich bin es. Und es stellt sich die Frage, Jesus, warum warst du so zurückhaltend? Es gibt dafür mehrere Erklärungen. Offensichtlich ist nur, dass Jesus kam und von dem anbrechenden Gottesreich sprach. Offensichtlich ist, dass er Wunder und Zeichen tat. Es lag in der Luft, dass die Leute ihn nehmen und zum König machen wollten. Beispielsweise lesen wir in Johannes 6, Vers 15, Jesus merkte, dass sie ihn als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Das war nicht seine Mission. Er wollte nicht kommen und klassischerweise ein politisches System hier gründen und etablieren. Das verbindet er nicht mit dem Begriff Messias, sondern er ist der König, der kommt und die Dornenkrone nimmt, der Heil für die Welt erschaffen möchte. Jesus ist nicht gekommen, um ein politisches System zu schaffen. Magst du mal klicken bitte für mich? Und ja, das reicht erstmal. Er ist nicht gekommen, um ein politisches System zu schaffen Und deshalb ist sein primäres Ziel mit dieser Welt auch nicht in erster Linie eine politisch-soziale Umwälzung, sondern das Heil für alle Menschen. Und das meint nicht, dass die Bibel nicht eine politische Wirkung hätte. Gerade dem Christentum ist es zu verdanken, dass viele soziale Einrichtungen gestartet wurden, dass man sich der Ausgestoßenen, der Kranken, der Schwachen, der Kinder annahm, dass die Stellung der Frau sich radikal änderte. Aber dafür ist er nicht in erster Linie gekommen, sondern das waren die Folgen seiner Verkündigung. Er ist der Messias, der kommt und die Dornenkrone nimmt. Ein anderer Begriff, also keine Sorge, das Begriff 5 von 6, ihr habt es bald geschafft. Der Begriff 5 ist der Begriff Menschensohn. Das ist ein Begriff, den Jesus scheinbar besonders liebte. Also die Formulierung Sohn des Menschen finden wir 87 Mal im Neuen Testament und den Begriff Menschensohn genau 100 Mal. Ein Begriff, den Jesus besonders mochte und der scheinbar besonders deutlich für seinen Auftrag hier in dieser Welt sprach. Also lesen wir, achten wir mal, ich habe die Begriffe unterstrichen. Jesus fragt die Jünger, und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihm ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann begann er ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den Hohepriestern und den Gesetzeslehrern verwerfen werden sollte und dergleichen mehr. Das ist eine ganz interessante Stelle. Jesus sagt, Petrus sagt, du bist der Messias. Jesus sagt, alles klar, richtig, gut gemacht, volle Punktzahl. Ja. Allerdings, der Menschensohn muss leiden. Und jetzt beginnt er, von sich als Menschensohn zu sprechen. Was meint er damit, wenn er das Wort Menschensohn gebraucht? Zunächst einmal ist das ein Begriff, den das Neue oder den die Bibel gebraucht, ganz normal für den Menschen, Sohn eines Menschen, also Ben Adam. Ja. Adam, Mensch, ja, und Sohn Ben. Ja. Beispielsweise lesen wir davon im Psalm 8, Vers 4. Hier haben wir die Aussage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Ja, hier haben wir Menschensohn, ganz normal, wie Jesus das für sich anwandt. Es betont also auf der einen Seite die menschliche Facette Jesu und auf der anderen Seite greift es zurück auf Daniel 7. Ups, jetzt hat es geklappt, das war ich. Ich drücke nochmal. Jawohl. Daniel 7. Ab Vers 13, hier haben wir eine Vision. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war. Also der uralt war, ist in der Vision Gott. Und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist der Titel, den Jesus besonders gerne für sich beanspruchte. Ich bin Mensch, ich bin in Niedrigkeit auf diese Welt gekommen, aber ich bin der, dem Gott alle Herrschaft, alle Macht, jedes Gericht übertragen hat. Ich bin der, der am Ende die Geschicke der Welt leiten wird. Ich bin der, der Gericht über Menschen sprechen wird. Jetzt in Niedrigkeit, dann in Herrlichkeit. Das ist das Wort, das Jesus mit Vorliebe auf sich bezog, wenn er von sich sprach. Erst in Niedrigkeit, dann in Herrlichkeit. Du wirst vor mir erscheinen. Ich werde ein Urteil über dein Leben sprechen. Ich werde darüber urteilen, ob du mich, Jesus, das Heil Gottes, angenommen hast. Ich finde es so bezeichnend, ein Kommentator, C.S. Lewis, hat das mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Ja. Die, die Gott hier angenommen haben, weil sie sich Gottes Willen unterstellen wollen, das sind die, die Gott in seine Gegenwart rufen wird, in dem zukünftigen Gericht. Und die Menschen sagen, nö, mein Wille geschehe. Gott, ist mir doch egal, was du von mir willst. Ja, ich will weder dein Heil noch deine Herrschaft, weder dich als Messias, noch als Rabbi, noch als Herr, noch als Menschensohn. Ich pfeife drauf. Die Menschen, die so leben, die wird er in die Verdammnis senden. Sie werden ewig getrennt sein von Gott. Auch das impliziert der Begriff Menschensohn. Einen letzten haben wir noch. Jesus spricht von sich als Sohn Gottes. Das Besondere an diesem Titel ist, während die bisherigen, die ersten fünf Titel, den Auftrag und die Stellung Jesu beschreiben, beschreibt der letzte Begriff Sohn Gottes seine Beziehung zu Gott. Und dass Jesus Sohn Gottes war, erkennen wir an mehreren Facetten. Zum einen wird deutlich, wie Jesus Gott anspricht. Das ist schon allzu weit. Wir lesen in Markus 14, Vers 36, dass er zu Gott Abba sagt. Abba ist das aramäische Wort für Papi. Also nicht Vater, sondern die kindliche Ansprache. Da ist er im Garten Gethsemane und sagt, Abba, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also in der größten Not spricht er Gott mit Papi an. Das rührt mich total, wenn ich das lese. Es drückt diese Nähe aus. Es macht aber auch deutlich, wie wichtig es ihm ist, als Sohn Gottes wahrgenommen zu werden. Denn im Sohn erkennen wir besonders deutlich, wie der Vater ist. Wir lesen beispielsweise hier die Stelle Matthäus 11, ab Vers 27, dort sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater wirklich außer dem Sohn und denjenigen, denen der Sohn es offenbaren will. Das heißt, wer auf Entdeckungsreise geht und für sich entdeckt, wie Jesus ist, entdeckt, wie Gott ist. Es überrascht also nicht, dass Jesus später sagt, ich und der Vater sind eins. Vom Wesen her ist da nichts zu trennen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, lies die Evangelien. Entdecke täglich mehr, wer Jesus ist. Und das will ich euch besonders sagen, die ihr schon gefühlt 100 Jahre mit Jesus unterwegs seid, die in der Kinderstunde wart und den Eindruck habt, ich muss nur anfangen, die Geschichte zu lesen, dann kenne ich die schon. Ich weiß, wie Zachäus ausgeht. Gerade für uns ist besonders wichtig, lies die Evangelien. Entdecke immer wieder neu, wie Jesus ist. Weil wir vom Wesen besonders deutlich Gottes Wesen erkennen dürfen. Ich und der Vater sind eins. Uns Männern gefällt das manchmal nicht. Ja. Also je älter wir werden, so habe ich bei mir den Eindruck. Manchmal sagt meine Frau mir das, das ärgert mich dann immer. Ja, dass sie sagt, Mann, bist du deinem Vater ähnlich. Soll ich euch sagen, sie hat recht. Ja. Ich habe ein ganz ordentliches Genpaket von meinem Vater mitbekommen. Und ich bin in meinem Erscheinungsbild meinem Vater ähnlicher als, ich habe noch vier Brüder, als die. Ja. Bis hin zur Gangart. Ja. Das möchte ich gar nicht. Aber ich kann euch sagen, solltet ihr meinem Vater begegnen, ihr werdet ihn erkennen. Auch wenn ihr ihn vorher noch nie gesehen habt. Ja. Müsst ihr nur ein bisschen laufen sehen. Ja. Und da muss man sagen, das ist so ähnlich. So dicht beieinander. Deshalb wählt Jesus diesen Vergleich. Wer mich kennt, kennt den Vater. Ich kenne den Vater und ich offenbare ihn euch. Der Vater und ich sind eins. Und deshalb sind Christen immer auch unterwegs und mit Freude unterwegs, mehr und mehr zu entdecken, wie Jesus ist, weil uns hier die Person Gottes in besonders deutlicher Weise begegnet. Ja. Mache ich hier mal einen Cut, meine Folie von vorhin. Welcher der Titel spricht mich besonders deutlich an? Welcher Titel wirkt befremdlich auf mich? Was sagt mein Empfinden über meine Jesus-Beziehung aus? Er ist Jesus, Gott ist Heil. Er ist Rabbi, der Lehrer, der Weisung gibt, Respekt verdient. Er ist der Herr, der Besitzer. Er ist der Messias, vom Alten Testament verheißen, der Gesalbte, der Eingesetzte für Gott. Er ist der Menschensohn, in Niedrigkeit gekommen, der herrschen und richten wird. Er ist der Sohn Gottes, in dem wir besonders deutlich die Herrlichkeit des Vaters erkennen. Beantworte diese Fragen für dich und wie es weitergeht, weiß Markus.